Herzlich willkommen zurück.
Herzlich willkommen zurück
zu Folge 48
Lammerklammerer
Jazz.
Jazz.
Werden wir es jemals schaffen, synchron eine Intro einzusprechen?
Nee, solange du dich da irgendwie nicht auch wegbewegst aus der Hansestadt, werden wir das nicht schaffen, weil es gibt immer eine leichte Latenz, weil wir immer noch wahnsinnig unprofessionell unseren Podcast aufzeichnen mit WLAN. Das macht man eigentlich überhaupt nicht.
Nee.
Da wird der Profi sagen, hallo, was ist denn euch, was ist bei euch los? Legt euch mal ein anständiges LAN-Kabel.
Ja.
Das geht aber nicht. So lange LAN-Kabel, wie ich dafür bräuchte, gibt's gar nicht.
Ja, wir arbeiten dran.
Ja, gibt's wahrscheinlich schon alles so, aber wir sind auch ein bisschen faul, muss man
das
auch
stimmt.
sagen.
Das stimmt.
Wir haben ja eben schon mal gerade angefangen aufzuzeichnen und das war dann ultra peinlich, was passiert ist. Kompletter Medienfail, kompletter Internetfail und wir haben natürlich auch viel zu viel Quatsch geredet, deswegen wird das alles wieder rausgeschnitten. Ich werde jetzt nicht nochmal die Geschichte über Markus Lanz erzählen,
sondern
ein andermal.
Besser ist.
Wenn ich dazu Gast bin vielleicht, ja.
Ja.
Dann werde ich auch mal gucken, wie es so ist in seinem Backstage. Ich habe gehört, da kann man sehen, dass der einen schönen Körper hat.
Natürlich hat er einen schönen Körper. Der hat doch sogar mal eine Zeit lang Wetten, dass moderiert. Da gab es dann die Saalwette, man musste mehr Liegestütze als Markus Lanz machen mit einem Bierkasten auf dem Rücken.
Wirklich?
Ja, Markus Lanz kann unheimlich viele Liegestütze mit Bier auf dem Rücken. Also so richtig hemdsärmlich.
Ah ja, das freut mich für ihn. Nee, ich glaube auch, er ist ja auch schon über 50 oder so, Mitte 50. Und er sieht aus wie ein Ende 20 eigentlich.
Er ist so ein bisschen der deutsche Tom Cruise, oder?
Ja, er ist der deutsche Tom Cruise.
Oder Jared Leto, da finde ich es noch erstaunlicher. Der ist ja auch schon weit über 50.
Checker Tobi ist der deutsche Harry Styles.
Jetzt müsste ich wissen, wer Checker Tobi ist.
Der erklärt Kindern immer so ein bisschen wie, also wir haben ja Bildungskrise und die Kinder lernen in der Schule nichts, deswegen gibt es zum Glück noch Checker Tobi. Der erklärt den Kindern, wie die Welt funktioniert. Jetzt bist du weg.
Es hakt auch schon wieder hier im Internet.
Aber ich höre dich noch.
Ja, ich bin weg, aber okay, ja. Also mein Mauszeiger ist auch gerade eingefroren. Na gut. Es tut uns leid, dass ihr euch mit dieser Unprofessionalität auseinandersetzen müsst. Vielleicht können wir ja mal ein bisschen Besinnlichkeit einkehren lassen, so jetzt im Januar. Wie geht's dir denn? Wie bist du im neuen Jahr angekommen?
Gut, danke. Freut mich, dass du dich so sehr interessierst, wie mein neues Jahr verlaufen ist bisher. Alkohollos tatsächlich.
Ja?
Ja, ich war gestern auch im Jazzclub mit unserem gemeinsamen Freund Christoph. Auch, wir haben keinen Alkohol getrunken, weil das macht man jetzt nicht mehr. Ist vorbei. Wir machen jetzt Schluss mit Alkohol.
Ja, sehr gut.
Ich finde es irgendwie blöd, dass ich sehe jetzt dein Gesicht und du bewegst dich nicht.
Ja, ich habe Checker Tobi in die Suchleiste eingegeben und in dem Moment hakte meine Maus. Die hakt jetzt hier oben rechts in der Ecke.
Du musst aufpassen, dass du dich nicht verklickst.
Ja, ich hoffe, die Aufnahme läuft überhaupt weiter.
Bei mir schon.
Ich habe Strom, ich habe alles, aber der Computer hat sich anscheinend... Ah, jetzt bewegt er sich wieder. Ja, und ich habe auch hier einen Ausschlag. Das heißt, ich werde wohl weiter aufgenommen haben. Oh ja, Checker Tobi. Der ist wirklich wunderschön.
Er sieht aus wie Harry Styles, oder?
Er sieht genau aus wie Harry Styles.
Gleich die schönen Augen.
Okay.
Harry Styles sieht auch unverschämt gut aus. Ist auch eine Frechheit, wie gut der aussieht.
Aber das heißt, du strotzt.
Stell dir vor, wir wären Jazzmusiker und würden so aussehen wie Markus Lanz oder Harry Styles. Wir hätten doch alle Gigs.
Das stimmt. Dann wären wir so wie Till Brönner. Der sieht ja auch unverschämt gut aus.
Stimmt, genau. Ja. Der hat auch wirklich alle Gigs.
Ja.
Ja. Vielleicht machen wir eine Band mit Harry Styles, Markus Lanz und Till Brönner.
Ja, sehr gut.
Brönner, Lanz und Styles.
Ja. Gut, also aber du strotzt vor Lebensenergie durch deine Abstinenz.
Klar, ich habe ja auch das Fünf-Freunde-Hörspiel durchgehört. Ich weiß, das macht einfach keinen Sinn. Das ist nämlich immer nur ein Ventil. Die ganze Drogen, der Alkohol, das ist alles nur ein Ventil. Das ist ein Zitat aus dem Hörspiel. Hast du es mittlerweile gehört?
Nein. Nein, ich bin auch weder trocken, noch habe ich Zeit zum Hörspiel hören, sondern heize durch die Gegend. Und jetzt ist es leider soweit, ich bin jetzt doch auch wieder richtig krank. Hörst du das? Ich probiere das nachher im Schnitt alles rauszuschneiden, die Rotzgeräusche. Aber mir ist natürlich...
Hast du
Corona? Nee, also hatte ich vorgestern zumindest nicht. Aber mir ist meine Gesundheit nicht so wichtig wie die Kontinuität unseres Podcasts.
Das ist, finde ich, wirklich sehr aufopfernd.
Ja, das ist für großartig. Mich Platz eins.
Ja, es ist auch das Wichtigste auf der Welt. Seit es diesen Podcast gibt, ist es das Wichtigste, was es gibt, auch für die Menschen da draußen.
Ja.
Sie können nicht ohne, deswegen müssen wir mal weitermachen. Wir würden ja gerne mal eine Pause machen, aber sie drängen uns quasi nahezu, weil sie mal wieder Themen besprochen haben wollen aus der Jazzwelt.
Ja.
Wie zum Beispiel, wollen wir mal nachtragen aus der letzten Folge oder wollen wir erstmal darüber reden, dass Brad Mehldau tatsächlich in die Elbphilharmonie kommt? Was ist denn da eigentlich los?
Ja.
Und er kommt auch ins... Ins Konzerthaus. Du hast ein Ticket, ne?
Ich habe ein Ticket.
Du hast ein Ticket geholt. Ja, und ich wollte mir auch ein Ticket holen, aber habe dann gemerkt, ich spiele an dem 2 Tage vorher in Malaga. Ich sollte mich noch frei halten, den Zeitraum. Und vielleicht kommt da noch was dazu. Wäre ja schön. Ich spiele lieber selber, als Brett Meldau zuzuhören, obwohl ich das auch sehr gerne machen würde. Er spielt nämlich zusammen mit Troche Rosse wieder. Mhm. Und einem dänischen jungen Bassisten, der genauso heißt wie du.
Ja, Felix. Und dann irgendwie anders weiter, richtig?
Mendelssohn Bartholdy oder so, ja. Ne? Irgendwie. Nachkommen, ein direkter Nachfall von Felix Mendelssohn, den alten Dänen.
Mhm.
Gott, wir sind ein Bildungspodcast. Wir sollten mit Fake News sollten wir vorsichtig umgehen.
Ich habe jetzt schon wieder das nächste Problem übrigens gerade, dass mir mein Rechner sagt, er ist gleich voll und nicht, dass es wieder so eine Zitter-Zitter-Zitter-Zitter-Partie gibt wie letztes Mal. Ich habe jetzt noch 2 Gigabyte von 2 Terabyte übrig.
Mhm. Willst du kurz aufräumen?
Ja, ich frage mich gerade, was ich denn löschen kann. Ich brauche hier irgendwie eine große Datei.
Mhm. Machen wir kurz Pause, kannst dich kurz konzentrieren.
Ja, hier, da. Weil, weißt du, was richtig, richtig, richtig viel Platz wegfrisst? Unsere Podcast-Bounces.
Ja, kannst du ja mal einen rausnehmen, oder?
Ja, das mache ich. Hier, zum Beispiel, da. Ja. Denn ihr könnt euch das nicht vorstellen, so einen, der Bounce ja immer eine Waff und eine Waff von so einem einstündigen Podcast, das ist fast ein Gigabyte.
Ja. Muss man sagen, geht schnell weg. Das geht schnell weg.
Ja. Also, ich lösche hier mal ein bisschen was raus aus der Dropbox und schon dürfte ich wieder mehrere Gigabytes frei haben. Das sollte reichen. So, spannend, 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 spannend. Felix Weigt beim Aufräumen zugucken. Das ist eine der schönsten Tätigkeiten. Also, das
schneiden wir alles raus.
Also, haben wir Nachträge?
Oder ja, mich interessiert erstmal, warum Brent Meldau jetzt wieder mit Roche Rosse spielt. Das haben wir noch lang und breit in diesem Podcast besprochen, wie er rausgeschmissen wurde und alles, dass er immer alles aufnehmen wollte und so. Und du hast den Verdacht geäußert, dass es sich dabei um sein jetzt europäisches Trio handeln könnte. Dass er halt quasi wie Keith Jarrett damals sich für den europäischen Kontinent ein eigenes Trio zusammenstellt, um Flugkosten zu sparen.
Das kann ich mir vorstellen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass Jeff Ballard einfach zu busy ist und Larry Grenadier.
Die können ja keinen geileren Gig als mit Brent Meldau haben, das geht ja eigentlich nicht.
Ja, aber vielleicht wollen die sich auch mal langsam freischwimmen. Auch Larry Grenadier ist ja äußerst beschäftigt, ist immer mein Eindruck.
Aber trotzdem, der beste Gig, den die beiden noch haben, ist doch mit Brent
Meldau. Hat vielleicht Brent Meldau seinen Zenit überschritten und so ein Brent Meldau Ultra wie du hat es noch nicht verstanden.
Mitbekommen?
Ja.
Ja, wahrscheinlich schon, ja. Wahrscheinlich ist es richtig. Ist ja trotzdem der geilste Gig. Also auch musikalisch immer noch.
Vielleicht ist es für die mal Zeit für einen Tapetenwechsel. Und was macht man dann an Brent Meldaus Stelle? Erstmal die alten Schlagzeuger abklappern.
Ja, alte Freunde gucken, wie die noch so drauf sind, ob sie einem noch wohlgesonnen sind. Mach ich auch manchmal so.
Ja.
Rufe ich mal alte Freunde an. Das so, weißt du noch, ich habe dich damals links liegen lassen, aber
hast du mich noch schwamm lieb
drüber.
Kennst du mich noch? Ja. Ja, wir sind gespannt.
Ja, ist doch geil. Also, wir sind gespannt. Vielleicht kommt ja auch ein neues Album. Ich habe noch nichts mitbekommen, aber es wäre doch irgendwie geil. Mit Roche Rossi auch ein Album wieder. Wir würden uns freuen. Es kommen auf jeden Fall sehr gute Alben im Januar jetzt auf Blue Note. Zum Beispiel Joel Ross. Hast du mal Joel Ross gehört? Du magst ja auch sehr gerne das Vibraphon, ne?
Ja.
Du bist ja ein großer Fan des Vibraphons.
Ja.
Genau. Und das ist wirklich, ich glaube, warum Vibraphon, warum man das so gerne mag, weil dieses Instrument kann man eigentlich gar nicht hässlich spielen. Also, es ist schon so ein lieblicher Klang an sich, dass selbst wenn du komplizierte, wilde Stücke drauf spielst, das klingt immer noch sweet und schnuckelig. Er hat jetzt gerade nur eine Single rausgebracht, die, ich glaube, die soll eine Reminiszenz an Johann Sebastian Bach sein.
Yes.
Aber auch sehr schön, sehr, sehr toll klingt es. Und es bringt auch Ethan Iverson ein neues Album raus, auch auf Blue Note, und das trägt den Titel Technically Acceptable. Das ist doch so ein bisschen Koketterie, oder nicht? Wenn man sowas irgendwie aufschreibt. Oder meinst du, der hat wirklich auch ein Problem, dass er glaubt, er sei technisch unzureichend?
Vielleicht meint er auch die Aufnahmetechnik. Vielleicht hat er es mit dem iPhone aufgenommen oder so.
Ach so, das könnte sein. Ja, stimmt. Müsste man mal den Promotext lesen. Sowas wird uns ja noch nicht zugesendet. Also wir sind ja eigentlich eine Promomaschine im Podcast. Und trotzdem ist es so, dass uns das ja...
Ja, das wäre...
Bisher sind wir frei von Promo-Bemusterungen
aus der Jazzwelt. Ja, komisch eigentlich, ne? Bemustert uns doch mal. Ja. Also ich kriege wirklich durch meine absolute Schmalspurtätigkeit als Techno-Produzent bekomme ich Techno-Promos, Promo-Links geschickt und soll da...
Was, wirklich?
Ja, und soll da irgendwas bemustern, weil die Leute immer denken, ich leg auf, glaube ich. Und dann wird das ja an DJs verschickt, wenn die wüssten, dass ich gar nicht auflege oder nur auf, wie sagt man, wenn man mich sehr stark drängt.
Ja.
Wenn die das wüssten, dann würde ich die vielleicht nicht zugeschickt bekommen. Aber stimmt, wir wollen Jazz-Promos haben. Schickt uns die Promos. dann besprechen wir das
die
hier.
Die Promotexte, wir lesen die alle, oder?
Ja, natürlich.
Wir lesen die alle. Wie alle anderen Gatekeeper, ich bezeichne mich jetzt einfach mal als Gatekeeper, die ja auch sich quasi immer wahnsinnig viel für die Promotexte interessiert haben in den letzten Jahren. Und also so Copy-Paste hat da eigentlich keine Rolle gespielt.
Nee.
Dann wurde einfach gelesen, gelesen, gelesen und dann messerscharfe Fragen gestellt.
Ja.
Es wurde analysiert und dann wurde investigativer Journalismus geführt in der Jazzwelt. Seit nunmehr 20 Jahren läuft das so super.
Ja, aber das wäre doch mal eine Idee, genau. Auch hier für die Zukunft dieses Podcasts, dass wir noch so ein kleines Platten-vor-Gericht-Segment hier einfügen. Also bemustert uns doch mal bitte.
Bemustert uns bitte, genau. Ja. Neues Album auch. Neues Album kommt nämlich jetzt auch auf ECM von meinem persönlichen Helden Harman Franje und Ave Henriksen. Ich weiß nicht, ob du die beiden kennst. Ave Henriksen ist ein norwegischer Trompeter. Der zeichnet sich dadurch aus, dass er ohne Mundstück oft spielt und hat dadurch so einen singenden, wabernden Sound. Das ist sehr eigen, aber sehr einflussreich auf viele Trompeter gewesen zu meiner Zeit. Und Harman Franje war so mein Hero in Holland. Also es war so der Pianist eigentlich mit dem meisten Stil und Talent, würde ich sagen. Und da freue ich mich auch sehr drauf. Gibt es auch schon zwei Singles. Bitte mal reinhören. Harman Franje habe ich einmal getroffen. Ich habe dir, glaube ich, die Story neu schon mal erzählt, weil ich über Brad Mehldau reden wollte und darüber die Frage, ob auch solche Leute, die man so anhimmelt, einen selber vielleicht auch gut finden können.
Ja.
Das wär mir ja schon irgendwie wichtig, dass Brad Mehldau, obwohl er da technisch natürlich meilenweit voraus ist und ich ihn niemals da einholen werde, das wäre mir irgendwie schon wichtig, dass der irgendwie dann doch akzeptieren könnte, dass ich schon auch ganz gute Musik mache. Das Harman Franje habe ich mal getroffen, da habe ich mit Bram im Paradox gespielt und da kam er vorbei und das hat mir so viel gebracht, da war ich so 22 oder 1, ganz jung. Und kam er nachher zu mir und hat mir gesagt, das Spiel hätte ihn emotional sehr berührt. Und das sagt er nicht oft. So. Und das habe ich natürlich sehr ernst genommen und bin halt high nach Hause gefahren und dachte, okay, das reicht. Und das reicht bis heute. Ich erzähle die Geschichte heute gerne, weil das einfach total viel bringt, wenn mal so ein Idol vorbeikommt und sagt so, ja, das ist schon alles ganz okay, wie du das machst. So, also das würde ich allen anderen Idolen dieser Welt auch mal vorschlagen, dass sie das ihren Anhimmlern doch mal sagen, weil das wirklich eine Inspirationsquelle und auch so zum Durchhalten bringt das wahnsinnig viel. Und ich würde mir wünschen, dass Brad Mehldau jetzt auch kommt, aber
ja, du,
ich weiß nicht, wie ich das machen soll.
Kennst du das, wenn man so auf Tour ist als Band? Und dann, mittlerweile gibt es ja nur noch Links. Aber früher hat man ja gerne mal so eine Demo-CD zugesteckt bekommen.
Ja.
Und die hat man dann im Tourbus gehört.
Meinst du, das würde er machen?
Ja, vielleicht kannst
du. Ich will ja eigentlich das. Mich würde ja interessieren, wenn der jetzt so ein Konzert gesehen hätte wie, weiß nicht, in London oder wo wir in Athen gespielt haben. So. Und das war ja wirklich einfach ein mega Konzert. So, da haben wir einfach richtig abgeliefert. Es ist natürlich, wir sind jetzt technisch nicht so auf diesem Niveau wie die, so, aber es war ja einfach tolle Musik. So. Und die Leute haben es gefeiert und fanden es mega geil. Und ich dachte, wenn Brett Mildo jetzt im Publikum gewesen wäre, ich glaube, er hätte es schon verstanden, so, dass das auch gute Musik ist.
Ja, vielleicht kannst du ihn mal auflauern und ihm einfach eine CD zustecken.
Ja, das würde ich schon mal machen, glaube ich.
Aber
ich
bitte um Rückruf.
Mit Bitte um Rückruf. Also, ja. Aber ich will ja, dass er das live sieht, dass er die Energy auch, die Live-Energy auch wahrnimmt eigentlich.
Ja.
Ich will ja nicht, dass er es dann einmal im Auto hört und dann hört er so einen Track und denkt so, ein bisschen langweilig, nicht meins oder so, sondern ich will ja, dass er mitbekommt, was da los ist, wie die Leute durchdrehen.
Wo wohnt denn Brett Mehldau zurzeit?
Ich glaube in Holland, in Amsterdam.
In Amsterdam.
Auf jeden Fall eine holländische Frau.
Ja, vielleicht kannst du ja mal mit so einem
Florin,
mit so einem bunt besprühten Flügel mal vor seiner Wohnung auftauchen und ein bisschen was klimpern. So.
Ja.
Inkognito als Straßenmusiker verkleidet.
Ich werde mir das nochmal überlegen. Ich jetzt mal ernst gemeinte Frage. Ja. Was meinst du? Ich äußere mich ja auch hin und wieder so despektierlich über die technischen Raffinessen und Fähigkeiten meiner neoklassischen Kollegen.
Ja.
Und trotzdem weiß ich ja, also oder höre mir das gerne an und weiß, dass es gute Musik ist. So selbst, also ich mag sowieso oft Musik, die mir technisch unterlegen ist. Und deswegen frage ich mich, könnte es Brett Mehldau vielleicht auch so gehen, dass er halt so meine Musik hört und auch weiß, genau, klar, das ist ihm technisch unterlegen, aber er könnte trotzdem den künstlerischen Gehalt dieser Musik anerkennen. So wie ich halt vielleicht auch Punkmusik mag oder so. Oder meinst du, es geht dann ab irgendeinem bestimmten Niveau nicht mehr?
Doch, ich glaube schon. Ich glaube auch nicht, dass das Brett Mehldau groß um die Technik geht. Der hört ja auch gern mal so Popmusik und sowas. Vielleicht ist ihm so deine Neoklassikmusik, ist ihm das auch zu sehr in sein Gefilden, sage ich mal, dass er das nicht so interessant findet.
Weil er denkt, ich mache ihn so ein bisschen nach, oder?
Ja, er denkt das vielleicht nicht nur, er nimmt das vielleicht auch ganz klar wahr.
Vielleicht sitzt aber Brett Mehldau jetzt auch gerade zu Hause und hört Lambert-Platten. Und findet das einfach, das ist das...
Du könntest
mir wär's irgendwie, also mir wär's irgendwie lieb, wenn der mich mögen würde. Also ich weiß nicht, hast du sowas nicht auch? Du willst doch manchmal auch, dass Leute dich gut finden.
So. Ich will das nicht, dass die mich für meine Musik mögen, glaube ich.
Für dein Wesen.
Einfach für mein Wesen.
Klugheit.
Ich weiß nicht, ja. Du könntest, ich meine, was ja der Tipp für junge Musiker, wenn man so in Kontakt treten möchte mit irgendwelchen Heroen, du könntest ja mal Brett Meldau fragen, ob du eine Stunde Unterricht bei ihm nehmen kannst. Das funktioniert ja eigentlich immer ganz gut. Dann ist man nämlich schon mal in Kontakt.
Ja, aber dann bin ich zu ihm so untergeordnet.
Ja, ach nee, es ist Brett Meldau.
Ich will ja auf Augenhöhe.
Komm klar, natürlich bist du dem untergeordnet. Also bei aller Liebe.
Ich will ja sein Schüler sein. Ich will ja, dass der auch sagt, also spielt nicht so gut wie ich, aber macht geile Musik. So, das will ich ja. Und da kann ich ja nicht sein Schüler sein.
Du möchtest, dass er sagt,
ich mach irgendwas, was der nie könnte. So.
Oh, mit dem spiele ich ein Duo-Konzert an zwei Flügeln. Das stellst du dir nämlich eigentlich heimlich vor. Oh. Vielleicht kann er meine neue Platte produzieren. Das soll er denken, oder wie? Nein. Ich glaube, das geht stimmt.
Nicht, ne?
Nein, das geht nicht. Vielleicht ist
ein Stück weit muss auch ein Hero auch unerreichbar bleiben.
Ich wollte es gerade sagen, ich glaube, das ist eigentlich auch ganz gut. Also ich habe das manchmal gehabt, wenn ich irgendwo bei einem, was weiß ich, Hurricane-Festival gespielt habe. Und dann saßen da am Nachbartisch irgendeine US-amerikanische Band oder sowas, die ich ganz toll fand. Ich möchte gar nicht mit denen in Kontakt kommen. Ich will gar nicht deren Kaugeräusche hören.
Ich Brett Meldau, ich habe mir die Tür aufgehalten, der war irgendwie echt tatsächlich damals im Konservatorium und ich weiß nicht, hat er geprobt oder so. Und er kam rein, ich habe ihm die Tür aufgehalten, also das habe ich gerade noch hinbekommen, aber ich hatte natürlich nichts gesagt, während halt sämtliche Schüler, es entstand sofort eine Traube um ihn herum, die irgendwas fragen wollten und mit ihm reden wollten und so. Und ich habe das natürlich nicht hinbekommen. Ich habe mir aber irgendwann bei irgendeinem Konzert mal ein Autogramm geben lassen auf eine CD.
Damals. Ja gut, siehst du, guck mal. Ja. Das ist doch immerhin schon was. Aber ich glaube, es ist doch auch manchmal so, wenn man so in Berlin in der Weserstraße sitzt, da gab es mal Zeiten, dass Jay Maskis irgendwie an einem vorbeiging.
Wer ist das nochmal? Sag nochmal.
Der Gitarrist von Dinosaur Jr.
Ah, von Dinosaur Jr., genau. Der wohnt in der Panierstraße, habe ich gehört.
Das ist wie aus einem anderen Universum. Ich möchte gar nicht, dass unsere Leben sich irgendwie konkret überschneiden. Der soll an der Stelle bleiben, wo er ist, nämlich mein Gitarrenhero. Und ich. Ja, das ist mir.
Aber wenn du jetzt eine E-Mail bekommen würdest von Jay Maskis und der sagt, ja, ich habe das letzte Stück von der Höchsten Eisenbahn.
Ja. Er würde das noch langsamer sagen, aber ja.
Das ist great track. Lisbeth. Dann würdest du, especially the bass. Fantastic. So, da würdest du auch schon auch geschmeichelt sein.
Ja, aber ich kann diese Situation nicht.
Würdest du auch kurz auch denken, vielleicht werden wir Freunde.
Ja, das haben wir jetzt ja wirklich schon mehrfach auf, das wiederkehrende Segment, Felix Weik versucht sich mit Leuten, mit seinen Helden anzufreunden. Das Segment haben wir jetzt ja nun schon öfter mal aufgewärmt, immer wieder, und es soll einfach nicht sein. Ich hab da eine Trennung zwischen beruflich und privat jetzt mittlerweile hergestellt.
Also ich werde immer wieder die Geschichte erzählen, wie Harmen Franier mich im Paradox gelobt hat für mein Klavierspiel. So, das werde ich immer wieder. Also das reicht mir fürs Leben. Also ich finde, das
anscheinend
ist schon
ja
geil.
Nicht.
So.
Anscheinend ja nicht. Du möchtest jetzt ja Brett Meldau.
Ja, als nächstes. Aber ich weiß, dass es unerreichbar ist.
Ja.
Das werde ich nicht schaffen. Dass Brett vor mir steht und sagt, so, ich war deeply touched. Ja.
Haben wir denn noch Nacht?
Wollen wir halbvermindert reden? Oder erstmal Nachträge vom letzten
Mal? Nein, halbvermindertes sind gut. Was ist denn ein halbverminderter Akkord?
Ja, das ist eigentlich so die zweite, in der 2-5-1-Verbindung nach Moll ist das sozusagen die 2.
Ja.
Eigentlich ist es die 4 in der vierten Umkehrung.
Ja, das wird mir jetzt alles zu kompliziert. Jetzt mal ohne die funktionsharmonische Herleitung. Was ist denn ein halbverminderter Akkord? In welcher Tonart sind wir? Nehmen wir den.
Warte, C-Moll.
C-Moll. Halb vermindert. Ja. Wir haben eine kleine Terz. Dann haben wir noch eine kleine Terz. Also eine verminderte Quinte. Jetzt könnte man denken, das ist doch eigentlich einfach nur ein verminderter Akkord. Was macht ihn jetzt halb vermindert? Wir haben nicht wie beim normalen voll verminderten Akkord einfach nur eine Stapelung von kleinen Terzen, die diese Symmetrie herstellen. Sondern wir haben eine kleine 7, beziehungsweise eine große Terz auf der zweiten kleinen Terz drauf. Und deswegen ist er halb vermindert. Er ist zwar vermindert, aber nicht voll vermindert, sondern halb vermindert. Und jetzt können wir uns fragen, wie entsteht der? Wir haben einen C halb vermindert Akkord und wir bilden ja auf jeder Stufe einer Tonleiter, in diesem Fall Des-Dur, bilden wir vier Klänge. Dur 7, Moll 7, Moll 7, Dur 7, Dominant 7, Moll 7 und halb vermindert. Der entsteht nur auf der siebten Stufe.
Ja, wobei Barry Harris, da ja eine ganz andere Herleitung hat, der meint eigentlich, halb verminderte Akkorde sind Subdominanten in der vierten Umkehrung.
Richtig.
Also du hättest eigentlich, wenn du B-Moll, du bist ja eigentlich, wenn du hast jetzt den C halb vermindert gespielt, ne? Der würde sich nach B-Moll hin auflösen. Die vierte Stufe von B-Moll ist S-Moll. Wenn du da die 6 noch dabei hast,
ja, richtig,
klingt das so. Und das ist eigentlich nicht, das ist eigentlich der gleiche Akkord in der, welchen Umkehrung ist das? In der ersten?
Dass wir dann, genau.
In der ersten Umkehrung, nicht in der vierten, sorry.
Also,
genau.
Lass uns das mal.
Da kommt es eigentlich her, weil halt die klassische Harmonielehre sagt uns immer, es gibt Subdominanten, Dominanten und Toniken,
genau.
Tonikas.
Ja.
Genau, und Barry Harris behauptet, da wäre eigentlich der Hase im Pfeffer. Ist so ein bisschen egal. Nein. Jedenfalls braucht man.
Ist gar nicht egal, sondern ist eigentlich total wichtig, weil das ist eine Art, sich das zu erklären. Wir gehen mal, und damit das nachvollziehbar ist, rücke ich mal einen Halbton runter, ja? Von C halb vermindert nach H halb vermindert. Dann haben wir nur weiße Tasten, dann kann man das, glaube ich, besser nachvollziehen. Wenn ich in C-Dur bin, habe ich eine Dur-Kadenz: C-Dur, F-Dur, G7, C-Dur. Beziehungsweise eigentlich in der klassischen Kadenz ist es immer ein F6-Akkord. Also so. Mhm. Also beziehungsweise ein Also klassische Kadenz ist ja Dur-Tonika, F6-Akkord, dann eigentlich G-Quart-6-Akkord, also so eine Art Super-Sus, G-Dominant-Sept, klassische Kadenz, ne?
Ja.
Jetzt haben wir in der parallelen Molltonart von C-Dur A-Moll, also auch weiße Tasten, haben wir im Prinzip dasselbe. A-Moll, jetzt vierte Stufe D-Moll, aber nicht D-Moll, sondern eigentlich D6-Akkord. Da ist ein H statt einem A, dann A-Moll über E, so der, ich nenne ihn jetzt Super-Sus, der Einfachheit halber, aber es ist ein E-Quart-6-Akkord. E dominant sept. Das ist die klassische Kadenz.
Genau.
So. Und wenn wir den jetzt auffüllen, der heißt in der Klassik eigentlich Sixth Ajouté Akkord, haben wir. Also jetzt haben wir die auf der Subdominante, also A-Moll, Tonika, Subdominante, vierte Stufe. D-Moll mit einem H drauf, der sich dann wieder auflöst in die Dominante, zurück nach Hause. Wenn ich diesen Sixth Ajouté Akkord, wenn ich den jetzt umkehre und da quasi nicht das D im Bass spiele, sondern das H, habe ich den halb verminderten Akkord. Jetzt gehe ich zur fünften Stufe nach A-Moll. Und da habe ich die klassische Jazz-Kadenz. Die 2-5-1-Verbindung in Moll. So, das ist jetzt ganz wichtig zu wissen über den halbverminderten Akkord. Der halbverminderte Akkord ist eine Subdominante, ist eine zweite Stufe. Der halbverminderte Akkord löst sich klassischerweise eine Quinte abwärts zu einem Dominant-Sept-Akkord auf. Im Gegensatz zu einem vollverminderten Akkord. Ein vollverminderter Akkord ist nämlich immer ein Substitut für ein oder oft in den meisten Fällen ein Substitut für ein Dominant-Sept-Akkord.
Ja, wobei man schon auch sagen muss, die zweite Stufe ist eigentlich immer eine Art Subdominante, genau. Auch im Dur-Kontext.
Völlig richtig.
Es ist einfach die parallele Moll zur Subdominante.
Genau. Die Mediante der Subdominante.
Ich sagte, es ist so ein bisschen egal, weil ich habe jetzt, mir geht es eigentlich eher darum, was kann man darüber spielen.
Ja.
Ich bin also praktisch veranlagt.
Ja.
So, weil Genau, diese ganze Theorie ist natürlich schön zu wissen, aber hilft uns eigentlich nicht weiter, wenn wir wissen wollen, wie kann man geil darüber spielen. So, und jetzt hast du den C-Moll, ist eigentlich ein guter, C-Moll halb vermindert, ist eigentlich ein guter Akkord, um da weiterzumachen. Die Frage, die sich nämlich eigentlich ergibt, ist eigentlich die, mit welcher None operieren wir eigentlich im halb verminderten Akkord?
Ja.
Die eine Möglichkeit ist ja einfach die kleine None, da hatten wir dann würden wir quasi einfach Des-Dur spielen.
Ja.
Fühlt sich relativ natürlich an, vor allem, wenn es über die Dominante dann nach Bes-Moll geht.
Ja.
Das Problem ist, du hast halt mit einer kleinen None keinen wirklichen Ton, den du so als Landing Point benutzen kannst. Ja. Also so als Einzelne. Klingt irgendwie komisch, so, also um da halt drauf zu landen. Wenn du was Hippes haben willst, musst du den erweitern auf die große None, was nicht ganz regelkonform ist, weil du dich dann quasi ja gar nicht mehr in B-Moll befinden würdest.
Ja.
Nämlich du spielst auf einmal die große Terz und das auf der Subdominante.
Ja.
Die große Terz von B wäre dann eine B-Dur, also entliehen aus B-Dur.
Ja.
Aber es klingt gleich nach Jazz.
Ja.
Wieder über die Dominante und kannst auch zu Moll dann hin.
Ja.
Zu Moll dann am Schluss hin. Aber das ist eigentlich ganz interessant, diese Spannung, dass du mal kurz bei der Subdominante quasi raus bist aus dem Moll-Kontext und dir was aus dem Dur-Kontext
leist. Ja, aber das hat ja auch eine theoretische Herleitung. Denn wir wissen ja, melodisch Moll macht den Kühlschrank nicht voll, aber klingt immer nach Jazz. Und was du jetzt gemacht hast, ist nämlich, du spielst statt der lokrischen Tonleiter, also der siebten Stufe von Des-Dur über dein C halbverminert, spielst du eigentlich die Tonleiter, die sich auf der sechsten Stufe von Es-Melodisch-Moll ergibt.
Genau.
Genau. Was jetzt halt total fetzig ist, weil jetzt kannst du alle deine Licks, die du normalerweise über D alteriert spielst. Die kannst du jetzt über C halbvermindert spielen. Ne?
Genau.
Praktisch, genau. Oder?
Das ist sehr praktisch und klingt ein bisschen hipper. Also so ein bisschen. Ich hatte gestern das Thema kurz mit Christoph besprochen.
Ja.
Er meinte, das wäre eigentlich basierend auf diese 9, wäre ich so die Herbie Hancock 9 im halbvermindert. Ja, das klingt so ein bisschen, wie sagt man, abstrakter als die natürliche Herangehensweise wäre. Das klingt irgendwie so ein bisschen natürlicher, wenn man sich im Moll-Kontext bewegt. Ein bisschen trauriger auch, aber nicht ganz so cool.
Aber guck mal, es gibt ja zum Beispiel, es gibt ja einen berühmten Jazz-Standard, der mit einem halb verminderten Akkord losgeht. Das ist dieser.
Ja. Ja, stimmt, ein paar Akkorde vergessen.
So, genau, so geht's. Und da kann man ja auch relativ beliebt dieses Voicing spielen.
Genau.
Genau, also da ist, also so, du hast quasi unten E vermindert, E, G, B und oben D Dur.
Ja.
Weil genau. Das hier mit dem F, das klingt irgendwie komisch.
Richtig. Es gibt aber auch Kontexte, wo das die große 9 auf einmal wahnsinnig natürlich wird. Und zum Beispiel in der Bridge von Round Midnight von Thelonious Monk.
Thelonious Monk.
Ja, genau. Da ist es nämlich auch so, die fängt nämlich auch mit einem halbverminderten Akkord an, die sich aber nicht zu einem Moll-Akkord hin auflöst, sondern zu einer Dominante hin, einer erneuten. Und zwar geht es so...
Auf
B-Dur 7 anstatt B-Moll. Und da fühlt es sich dann natürlich mega natürlich an, mit der großen 9 zu operieren.
Ja.
Weil du halt auch später die Terz da brauchst.
Genau.
Und dann auf einmal, in dem Kontext ist es natürlich auf einmal vollkommen klar.
Weil du nämlich bei dem Stück die ganze Zeit bist du ja eh die ganze Zeit in S-Dur. Und zwar in, in S-Moll. In S-Melodisch-Moll, mehr oder weniger.
Genau.
Oder in, zumindest in so einer S-Moll-Tonika-Tonalität.
Jo.
Genau, das macht total...
Also, es kommt auf den Kontext an, wie immer. Wie im Journalismus, wie in der Satire, auch im Jazz. Es kommt auf den Kontext an.
Der Stress ist jetzt natürlich nur leider... Das heißt, bei einer Moll-2-5-1-Verbindung, da muss ich wirklich durch drei verschiedene melodische Molltonleitern mich wursteln. Also.
Ja.
Also eine 2-5-1-Verbindung.
Stimmt.
In B, B, 2-5-1, in B-Moll heißt natürlich, ich spiele S-melodisch Moll. Über den C-Halbverminert. Ich spiele Fis-melodisch-Moll oder Ges-melodisch-Moll über den F7-Akkord und dann B-melodisch-Moll.
Genau, weil wir den alterieren müssen. Den müssen wir nämlich alterieren.
Ja, natürlich. Muss. Alterationspflicht.
Der muss alteriert werden, weil es danach nach B-Moll geht und weil wir auch vorbereitet sind durch den Halbverminderten. Ist eigentlich vollkommen klar. Hier muss alteriert werden. Das geht fast gar nicht anders.
Da lobe ich mir doch so eine Dur 2-5-1-Verbindung, wo wir dann auch noch mit dem übelzeitsparenden Halbton-Ganzton Tonmaterial arbeiten können.
Auf operieren der können,
Ist viel einfacher. Es gibt noch was zum halbverminderten Akkord zu sagen, wo der herkommt. Also auch gerade so in der barocken Musik, was wir kennen ja den Quintenzirkel. In Dur oder sowas, ne? Es gibt ja aber auch eine Progression, die nennt sich der diatonische Quintenzirkel. Den kennen wir aus ganz vielen Stücken, kennen wir aus Vivaldis Vier Jahreszeiten, den kennen wir aus I Will Survive, den kennen wir aus La Boum, die Fete, keine Ahnung, es klingt immer so ein bisschen französisch. Der diatonische Quintenzirkel heißt, ich bin in der Tonart, zum Beispiel A-Moll. Und geh immer eine Quinte runter mit dem nächsten Akkord in der Tonart. A-Moll, D-Moll, G-Dur, C-Dur, F-Dur, H, halb vermindert, E7, A-Moll. Warum? Ja. Genau. Und es gibt in diesem diatonischen Quintenzirkel gibt es dann immer den Punkt, wo es quasi nicht eine Quinte runtergeht, von F nach H, nämlich, sondern eine verminderte Quinte. Weil ich mich ja nur in dieser Tonart bewege und da muss ich dann die Quinte anpassen, damit ich in A-Moll bleibe, beziehungsweise C-Dur. Ich mache es jetzt nur mit den weißen Tasten für die Nachvollziehbarkeit. Und dadurch ergibt sich aus diesen Quintfällen, aus dieser sogenannten diatonischen Quintfallkadenz, immer den Punkt, wo man auf diesem halbverminderten Akkord ankommt. Der ist also dann doch recht gängig, nicht nur im Jazz. Auch schon in der Klassik.
So ist es.
So. Magst du denn halbverminderte Akkorde?
Üben.
Ja. Ist das denn so ein Akkord, der bei dir hoch auf der Prio-Liste ist?
In meiner eigenen Stücke verwende ich selten, aber ich habe es mir mal vorgenommen, den öfter zu verwenden. Weil eigentlich ist er so schön romantisch. Du kannst ja auch diese Bridge von Round Midnight so wahnsinnig romantisch spielen. Also es hat was sehr Romantisches, finde ich eigentlich.
Ja.
Diese Mollkadenz wahrscheinlich, diese mollkadenzigen Touch, der da drin steckt. Ja.
Das stimmt.
Wunderschön. Ich liebe das Lied.
Sehr gut.
Komm mal, zweiter Akkord von Round Midnight, kann ich dir das mal kurz mal vorspielen. Neuer Akkord, hab ich ausgedacht, ein Fantasieakkord.
Ja.
Ha!
Was ist das, irgendwas über D oder was?
Das ist einfach ein A-Major, den ich mir da einfach ausgedacht habe, mit der Terz im Bass. A-Major 7. Ist doch geil, oder?
Das funktioniert hier nicht so, wie ich das... Sag nochmal.
Wie du es bei mir hörst. Ja. A-Major. Du spielst unten Cis, Cis, As, Cis, Gis, A. Und dann noch die Neun dazu. Und dann, dann noch das Fis oben ist mit. Geil, oder?
Ja, es klingt bei dir irgendwie anders.
Ja, es klingt natürlich geil, aber ich weiß, wie man richtig anschlägt.
Wie man richtig voiced.
Ja. Könntest du auch, was du auch machen könntest, ist nicht einfach G. G Major.
Gut, ja, Reharmonisation für Fortgeschrittene.
Nächstes Thema. Machen wir ein neues Thema. Zu viel Theorie verdirbt den Brei.
Ja.
Du wolltest noch Nachträge liefern.
Ja, Nachträge. Ja, ich hatte noch so Gedanken zu unserer Diskussion, die wir hatten letztes Mal über das Covern und nicht und Originärität und sowas. Mir ist nochmal aufgefallen, dass ja, wir haben jetzt irgendwie ganz viel gesprochen letztes Mal über, ist Covern okay, wie eigenständig muss das Werk sein, darf man was nachmachen, darf man nichts nachmachen, darf man Fan sein, ist das, gibt's da kommerzielle Interessen, was hält das alles zusammen? Was
ja, ich so genau. Ich würde noch gerne mal kurz diesen Begriff des Dürfens daraus nehmen, weil dürfen darfst du sowieso ja alles. Also ist ja Kunst. Ja, also du kannst das ja schon alles machen.
Ja, ja, klar.
Genau, es geht da ja auch so ein bisschen um was. Du hattest das mit dem Begriff Schöpfungshöhe benutzt, ja, der eigentlich ganz gut ist. Ne? Also wie kulturell wertvoll finde ich eigentlich ein reines Tribute-Programm? Ich mag es trotzdem total gerne Cover-Songs. Also ich wollte auch gar nicht, dass es so rüberkam, als finde ich es irgendwie doof, wenn die Leute nicht mal auch ein Stück von jemand anders spielen oder so. Das ist ja auch irgendwie Teil der Jazzkultur, ist das ja sowieso eh. Ja. Hatten wir auch besprochen. Also genau, was wolltest du dazu sagen?
Ich wollte nochmal wir stiegen ja ein bei diesem Manfred-Krug-Thema und kam dann ja irgendwie, getriggert wurde das Gespräch ja, triggert, durch deinen Begriff, dass du sagst, das ist doch schon wieder Deutschtümelei. Ich wollte vielleicht nochmal ein bisschen über diese Deutschtümelei reden, weil ich das so interessant finde, weil das so ein Begriff ist, der öfter mal aufkommt, der ja immer dann auftritt, wenn so Deutsche und deutsche Musikszene sich so bezieht auf ihr eigenes kulturelles Erbe.
Jo.
Das ist doch irgendwie so ein bisschen die Kritik daran.
Das ist so ein bisschen die Kritik daran, das ist auch ein bisschen meine Kritik an diesem Programm der Schlager der 20er Jahre gewesen. Also es hat für mich irgendwie was, ja, ich will jetzt diesen Begriff eigentlich nicht verwenden, aber ich sage es trotzdem, es hat was Völkisches für mich, wenn man ein Programm liefert, was quasi darauf hinweist, wie großartig unsere Kultur doch gewesen ist, bevor alles den Bach runterging und so, dass man sich da auch hin orientieren kann und dass halt dann so ein Publikum sitzt und das beklatscht und sich selbst eigentlich mitbeklatscht und seine eigene Traditionen und Vergangenheit, die wir doch irgendwie wieder aufleben lassen sollten. Es hat so einen völkischen Touch für mich, ja, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich weiß nicht, vielleicht bin ich da auch zu kritisch, ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht, nein, ich finde ja nur interessiert, zwar völlig wertfrei, ich finde nur interessant, wo das herkommt. Weil was da so ein bisschen mitschwingt in dieser Deutschtümelei ist ja so ein bisschen, dass man das Gefühl hat, durch so einen, wir Deutschen haben ja so ein bisschen nach 45 gibt es ja so eine, auch durch die Verbrechen des, also oder explizit durch die Verbrechen des Nationalsozialismus gibt es ja so eine ganz starke Abkehr von der deutschen Kultur und auch quasi so die Bundesrepublik Deutschland, die sich so auch so als, wie sagt man, so postnationalen Staat empfindet und sich halt nicht bezieht auf deutsche Werte und sowas. Also halt in dem Bewusstsein der Verbrechen des Nationalsozialismus, das ja sehr stark verknüpft ist mit dem völkischen und der deutschen Identität. Und wenn jetzt so ein Programm daherkommt, wo man irgendwie zum Beispiel die, also in dem Fall ist es ja besonders krass, den deutschen Schlager der 20er, 30er, gerät man ja schnell in so einen, ach, es war aber ja nicht alles schlecht.
Genau, das meinte ich.
Idiom. Genau, ja. Und man hat dann ja fast so das Gefühl von Geschichtsklittung. Wenn jetzt jemand mir Schlager der 30er vorspielt und sagt, guck mal, was das hier für die drei von der Tankstelle, was das für tolle Musik ist, fängt man ja schnell an zu denken, ja, warte mal, aber jetzt unterschlägst du ja die, also quasi die Zeitgeistigkeit dieser Musik in dem Kontext, in dem sie entstanden ist, nämlich Musik aus einem faschistischen Deutschland. Ne?
Ja.
Was den individuellen Schöpfer dieser Musik, dem Moment, vielleicht also Unrecht tut.
In den 20er Jahren,
ich rede jetzt von
33.
Ja, 33, 45, ja, ich rede jetzt von von Schlager der 30er, sagen wir mal. Also
ja,
da gibt es ja auch.
Ich hatte das Gefühl, dass es sich eher so auf die 20er Jahre konzentriert, genau deswegen, um halt das zu umgehen. Aber
ja,
das
stimmt ja, genau.
Die werden ja irgendwie in den 30er Jahren ja auch noch geschrieben
genau.
worden
sein. Ja, genau. Ich habe jetzt gerade gesagt, die drei von der Tankstelle, das ist tatsächlich von 1930, das ist noch vor NS-Zeit. Ja. Aber keine Ahnung, es gibt da ja so allerhand, genau, man hat trotzdem irgendwie, ich glaube, dass das auch so ein bisschen ausgelassen wird gerne. Aber da ist ja irgendwie was Wahres dran. Da haben wir ja auch immer wieder bei so, auch jetzt gerade in dieser Zeit oder in verschiedenen Zeiten, immer wenn wir auch über rechte oder rechtsnationale Strömungen in Deutschland sprechen, hat man ja immer so das Gefühl, hat man ja diesen Impuls, wenn es so eine kulturelle Rückbesinnung gibt auf Nationales oder das ist unser, hat das ja immer irgendwie so einen Beigeschmack.
Immer, ja. Und ja, tatsächlich ist die Popkultur überhaupt nicht frei davon, nach wie vor.
Überhaupt
obwohl sie sich groß und groß stark macht gegen rechts und so, sind sie selber dann oft auch diejenigen, die ähnliche Bilder bedienen wie die Rechten. Da wird ein Fluss besungen, oft der Strom.
Ja, genau.
Der Zusammenhalt, bei irgendwelchen Fußballspielen werden Hymnen gegrölt, auch von Leuten, wo man sagen würde, coole Leute sind doch irgendwie welche von uns. Und da muss man auch, ich finde, da kann man die Linke auch mal kritisieren, dass du, also beziehungsweise die vermeintlich linken Popmusiker, die sich quasi manchmal an denselben Bildern bedienen, wie halt so, völkisch-nationale Vollidioten, die halt, also das ist, da finde ich, da kann man mal ein bisschen für mehr Abgrenzung sorgen und so. Muss das sein, dass halt jeder Fußballclub sich irgendwie einen coolen Popmusiker für eine Hymne sucht oder so? Ich weiß es nicht. Ich bin da und dann halt über den Fluss singt, der durch die Stadt fließt und so. Das ist wirklich, das kennt man doch von Xavier Naidoo, hat genauso solche Lieder.
Ja, genau. Und aber das, ja. Es ist ja, da schwingt ja aber irgendwie so mit, wer sich quasi bestimmter Motive oder Techniken, Form von Text bedient, die auch schon die Nationalsozialisten benutzt haben oder die, auf die sich die Nazis bezogen haben, der macht sich irgendwie ideologisch, bringt sich da irgendwie in so eine Linie, in so eine Tradition damit. Das schwingt da ja immer mit, oder nicht? Mhm. Also und das finde ich so einen ganz interessanten Punkt, weil das ja so ein bisschen auch die, glaube ich, auch so viele kulturelle Diskussionen beschreibt, die so seit 45 in Deutschland laufen. Also ich meine, es gibt ja, kurz nach dem Krieg gibt es ja von Adorno zum Beispiel den Ausspruch, eigentlich kann man nach Auschwitz keine Lyrik mehr schreiben. Wie kann es Gedichte geben nach Auschwitz? Oder es gibt auch einen Autor, Frank A. Schneider, der so ein ganz fetziges Buch geschrieben hat, der auch im Prinzip so mit dieser These arbeitet, man kann eigentlich nach 45 nicht mehr auf Deutsch texten.
Ja, die Sprache der Täter und so.
Ja, genau. Also ich habe das jetzt, glaube ich, auch nicht so richtig gut wiedergegeben. Aber wie heißt denn? Deutschpop Hals Maul heißt dieses Buch von Frank A. Schneider. Eine Kampfansage an die Versöhnung mit der neuen deutschen Pop-Identität. Und das finde ich aber so einen ganz interessanten Punkt, der immer wieder zu so Ausbrüchen führt, dass wenn jetzt zum Beispiel so eine Band wie Freiwild daherkommt, die so ganz heimatliche Texte hat, dass das dann so als Vehikel benutzt wird für Deutsche, die sagen, ah ja, die sind ja aus Südtirol, aber die bedienen so emotional irgendwelche so Impulse, die man hat und dann wird das wieder, dann ist so eine Band wieder total erfolgreich, weil das da so wahnsinnig schlummert. Und ich glaube, wenn man heute vielleicht jetzt 20 ist oder sowas, erinnert man sich vielleicht auch gar nicht mehr an diese Diskurse, die wir vielleicht auch noch so zu Lebzeiten miterlebt haben. Zum Beispiel bei der WM 2006.
Ja.
Als es dann wieder hieß, schwarz-rot geil und jetzt, man kann doch jetzt mal wieder für Deutschland sein und jetzt, wir müssen uns doch jetzt alle mal locker machen und wir sind jetzt so ein neues, buntes Deutschland und so. Da sind ja in dieser Zeit sehr viele Debatten geführt worden über dieses, nein, wir können kein unkritisches Verhältnis zu Deutschland und zur deutschen Kultur haben. Im Gegensatz zu, jetzt muss doch mal Schluss sein damit und jetzt können wir doch auch mal wieder stolz auf unsere Fußballmannschaft sein. Und wir sind doch jetzt ein neues Deutschland. Das sind ja so Debatten, die da geführt worden sind. Oder ich erinnere an diesen, wie heißt denn das noch? Es gab doch so ein Stück von der Gruppe Mia, wo dann
auch... Schwarz-Rot-Gold heißt es einfach, glaube ich.
Ja. Heißt das Schwarz-Rot-Gold? Genau. Das heißt, glaube ich, ein neuer Tag oder sowas.
Ach so, okay. Ah, aber auf jeden Fall ist das Teil des Textes und
ja,
so.
Ja, genau, wo die dann auch versucht haben, so einen Text zu machen, wie wir belegen jetzt Deutschland wieder neu und Was ich bin, heißt das so? Ach, Entschuldigung, ich probiere es mal kurz rauszusuchen. Was es ist, heißt das Lied, genau. So, ich unterstelle der Gruppe Mir auch überhaupt nicht, dass die irgendwie rechtsnationale Tendenzen haben oder sowas, aber das war auch so ein bisschen ungelenker Versuch, sozusagen, komm, jetzt macht euch mal wieder locker. Es gibt ja auch von Martin Walser noch, das ist, glaube ich, sogar Ende der 90er, diesen Begriff der Auschwitzkeule, wo gesagt wird, es muss doch jetzt auch mal Schluss sein mit diesem ganzen immer Auschwitz.
Ja, das war genau. Das war ein paar Jahre davor und genau. Das war bestimmt 10 Jahre davor, ne? Die Friedenskirchrede von Martin Walser, genau. Wo es da einen großen Disput gab mit Ignaz Bubis. Das war eigentlich der gleiche Diskurs, der dann zur Fußball-WM 2006 stattfand, aber in der Popkultur.
Ja. Genau.
Und ehrlich gesagt haben sich da halt auch Bands, bestimmt coole Bands, denen man eigentlich wirklich nichts nachsagen kann, da so ein bisschen verrannt. Also
ja, total.
Auch im Zuge von, wir wollen doch aber Fußball geil finden und unsere Mannschaft irgendwie beschreien und besingen.
Genau.
Und so. Und das ist doch jetzt was ganz anderes, deswegen bin ich doch kein Nazi. Und deswegen, das ist natürlich erstmal eine recht einfache Herleitung, aber ja, da in der Argumentation haben sie sich so ein bisschen verrannt und so ein bisschen vergessen, dass man halt ähnliche Bilder besingt, wie sie von Rechten halt geschürt werden, um halt so ja deutschnationale Narrative zu bedienen oder so. Mhm. Ne? Also das war unglücklich, muss ich ganz
total
ehrlich sagen.
Ja,
ich würde jetzt auch die Bands, die sich dafür stark gemacht haben, würde ich auch im Nachhinein jetzt nicht vorwerfen, was seid ihr für Spacken? So, das ist, glaube ich, auch nicht richtig. So,
ja.
Das ist ja auch irgendwie so wahrscheinlich so ein bisschen Opfer des Zeitgeistes gewesen. So. Aber interessant, dass auch zu der Zeit Xavier Naidoo groß geworden
ist. Ja, klar.
So. Und der hat sich dann ja wirklich in diese Richtung verrannt und so. Also, und der war zu der Zeit auch ja aus in so einer sehr, sag ich mal, diese Nullerjahre waren ja geprägt von du kannst es schaffen, so dieser Weg wird kein leichter sein, das war ja irgendwie hat die Politik uns ja auch behandelt.
Ja.
Du musst nur hart genug arbeiten und so, und das ist ja interessant, dass Xavier Naidoo dann auch die Nationalmannschaft besungen hat und halt mit diesen quasi geforderten Narrativen dann sich auch wirklich in eine rechtsnationale Tendenz hin rein entwickelt hat. So.
Ja, also, total. Mir ist nur nochmal klar geworden, das ist, also wir haben es da, das muss auch, glaube ich, jede Generation Künstler wieder neu aushandeln für sich, so dieses Verhältnis zu Deutschland und deutscher Kulturtradition und so. Und ich glaube auch, dass vielleicht manche Diskurse aus den 90ern oder Nullern für Leute, die jetzt anfangen, vielleicht gar nicht mehr so nachvollziehbar sind oder sowas. Aber ich glaube schon, also nochmal auf diese Deutschtümelei verweisend, die da ja immer mitschwingt bei diesen Retro-Programmen. Ich habe da nochmal drüber nachgedacht und ich glaube, wir haben es halt auch in der deutschen kulturellen Identität mit einem riesengroßen Trauma zu tun. Weil es heißt ja auch immer, wie kann quasi ein Land, das Goethe und Schiller hervorgebracht hat, das Land der Dichter und Denker, wie kann es da einen Nationalsozialismus geben? Und da denke ich, natürlich kann es da einen Nationalsozialismus geben, weil eine faschistische Ideologie, so wie die Nationalsozialisten in Deutschland, die arbeitet ja gerade mit Überwältigung, mit kultureller Identität, mit Musik, mit Ästhetik.
Also, ja, mit der Wirksamkeit von Kultur, von kulturellen Inhalten, mit der Wirksamkeit dessen
natürlich
auch total. Also sowohl was die Sprache angeht, aber auch die Musik und die Wirksamkeit von bestimmten musikalischen Inhalten und wie sie eingesetzt werden, das ist natürlich alles wunderbarer Nährboden für jegliche Propaganda oder um Propaganda zu untermalen oder zu gestalten. Also es ist natürlich macht das irgendwie Sinn, klar.
Total. Und das ist, und das muss einem auch klar sein, wenn man sich fragt, wie konnten die Nazis so erfolgreich sein in den 30er Jahren? Unter anderem auch, weil die natürlich mit eben gerade mit Show und Spektakel gearbeitet haben. Also da kann man sich gerne mal Triumph des Willens angucken. Das ist dieser Leni Riefenstahl-Film über den Reichsparteitag in Nürnberg. Das ist quasi wie ein Festivalfilm. Hm. Mit Musik und Reden und euphorische junge Leute und so. Das ist ja quasi das Spektakel, die Show, die Überwältigung und das Gefühl sind quasi immanente Mittel der Nazis gewesen. Und was jetzt quasi passiert ist in Deutschland, also die Deutschen mit ihrer Gefühligkeit und der deutschen Romantik und der deutsche Wald und natürlich auch schon so eine Tradition von überwältigender Kunst, wie wir das jetzt bei Wagner haben, weißt du? Das, ja. Also der erste multimediale Künstler mit Oper und mit dem eigenen Opernhaus, und er schreibt noch den Text und die Oper selber und denkt sich eigene Instrumente aus und es soll alles pompös sein und überwältigend. Genau das haben quasi die Nazis auch gemacht, was dann in den Holocaust geführt hat und in den Zweiten Weltkrieg. Und jetzt haben wir es, glaube ich, nach 45 mit so einer Art kollektiven Trauma zu tun, dass die Deutschen, die sich immer auf ihr Gefühl verlassen haben und ihre Empfindsamkeit und ihren Sturm und Drang und ihre Romantik, die sind jetzt von ihrem eigenen Gefühl betrogen worden.
Ja.
Und was jetzt passiert nach 1945 ist ja, wenn man sich da mal die Musik anguckt, dann ist plötzlich die E-Musik in Deutschland ein großes Thema und die ist komplett gefühlsfrei. Also ein Karl-Heinz Stockhausen, ja, der operiert ja vor allen Dingen über Kälte und über Technik, Serialismus, ja, solche, diese ganzen Donau-Esching neue Musiktage. Ich glaube, dass das kein Zufall ist, dass quasi die, also die E-Musik, die Fortführung der Klassik in Deutschland eine betont gefühlsfreie ist. Und dass die in Deutschland zum Beispiel auf einen starken Nährboden trifft, weil natürlich man sich in dieser Musik gar nicht diesem Gefühl stellt oder gar nicht arbeitet mit sowas. Genau dasselbe gilt dann quasi für die erste originäre deutsche Musik der Nachkriegszeit, der Krautrock.
Ja,
der Krautrock ist kalt und technisch, ist oft textfrei, ist Instrumentalmusik. Und natürlich so die erste deutsche, aus dem Krautrock entstandene Supergruppe Kraftwerk ist eine Band, die arbeitet mit Synthesizern, mit kalten Klängen, mit dem Maschinenhaften.
Ja.
Also die rückbesinnt sich vielleicht auf sowas wie Metropolis oder sowas und auf Apparate, auf Roboter. Da gibt es eine ganz starke Abkehr vom Gefühl.
Ja, ist richtig. Ja, stimmt, ist eine gute Beobachtung.
Weil das ist ja auch so interessant, weil was im deutschen Schlager der 40er und 50er passiert, ist ja ein kompletter Biedermeier quasi. Also wenn man die.
Genau, also da ist ja das einzige Gefühl, was dort überlebt hat, ist ja so eine merkwürdige Form von Humor. Also so, das ist ja nicht Blödelei.
Ja, ja. Ne?
Also da geht es halt langsam los mit so Blödelei-Texten, was Hans Erhardt und sowas.
Aber auch halt.
Und dann so lang.
Entschuldigung.
Was ja gute Inhalte auch teilweise sind. Also es gibt tolle Sachen von Hans Erhardt und so, ne? Aber das ist, was ja auffällt, ist da, also es gibt keine kritische Komponente mehr, sondern es ist wirklich darum, den einfachen Witz, Biedermeier-Witz zu machen.
Ja, ja. Und total,
also wenn schon so sprachliche Raffinesse, das würde ich jetzt sagen, ist da schon noch enthalten. Also vielleicht nicht im Schlager, aber so, jetzt würde ich jetzt einem Hans Erhardt ja nicht absprechen wollen, dass da schon noch irgendwie mit Sprache wunderbar umgegangen wird, so. Also das ist jetzt nicht rein total kalt.
Nein,
das
gar nicht.
Nicht sein, aber
auch also der deutsche Schlager der 40er, 50er, 60er Jahre ist ja durchweg restaurativ. Also wenn man sich, was weiß ich, Geschlechter- und Familienbild im deutschen Heimatfilm der 50er Jahre anguckt und das vergleicht, was sie mit Filmen der Weimarer Republik, sind die 20er Jahre eine deutlich progressivere Zeit in Deutschland gewesen als jetzt die 50er Jahre. Also mit dem Heimatfilm.
Ja, gilt wahrscheinlich für die Großstädte oder vor allem für Berlin.
Ja, aber, naja, aber gut, ja. Die Kultur der Zeit ist, die Kultur der 20er ist, glaube ich, deutlich frecher und progressiver und auch der deutsche Film und sowas, als jetzt der deutsche Film der Nachkriegszeit. Das ist ja eine einzige Restauration. Also das ist quasi ein Land, was quasi im Nachkriegstrauma versucht, irgendwie Normalität herzustellen. Das weicht dann alles erst viel später auf. Und dann sind ja auch so deutsche Musikströmung der Nachkriegszeit, dann Neue Deutsche Welle, Hamburger Schule und auch der deutschsprachige Hip-Hop dann der 90er. Das sind ja quasi alles Musikgenres, die irgendwie explizit undeutsch sind in ihrem Wesen. Oder sich da irgendwie von abwenden, von sowas Traditionellem, Traditionalistischem.
Ja, genau. In dem Sinne beziehen sie sich dann ja trotzdem auch immer noch auf die Geschichte, weil sie halt so explizit sich da irgendwie anders positionieren wollen. Ich habe mal gelesen, so ein Zitat ist das von Dennis Yücel, der meinte irgendwie, es gibt ja nichts Deutscheres als, wie war das? Es gibt ja nichts Deutscheres als die Unverkrampftheit mit dem Deutschsein zu fordern. So,
und, ja.
Das trifft natürlich jetzt nicht auf den Hip-Hop und der Hamburger Schule und alles so zu, aber man merkt schon, also das oder dieses Gefühl, was vielleicht über dieses Zitat zum Ausdruck kommt, dass das schon mit ausschlaggebend ist für die Gestaltung dieser Musiken, so, ne, weil man halt gerade das nicht wollte. Also das ist ja eben eher dann später passiert in diese um 2006 rum, dass man genau das halt dann wieder quasi eingefordert hat, so eine Unverkrampftheit.
Ja, ja, genau.
Mit, während genau Tokotronic haben noch natürlich sehr gut die hatten wir auch schon besprochen, diesen Preis, weil einfach nur Deutsch im Titel vorkam, abgelehnt. Ja. Aber man merkte, dass da die Sensibilitäten waren immer da. So.
Ja, ja.
Ganz egal, für welchen Weg man sich entschlossen hat, aber die Sensibilitäten waren in der Popkultur dann doch immer da.
Ja, kannst du dich auch daran erinnern, dass Heinz Rudolf Kunze ja mal eine Quote für deutschsprachige Musik im Radio gefordert hat und solche
Richtig,
Sachen?
Ja, genau. Ah, ja, ja. Also nach dem Vorbild von Frankreich.
Ne? Ja, ja. Also da steckt ja ganz stark dieser Wunsch drin, wann haben wir denn jetzt endlich mal wieder Normalität, kann es nicht mal vorbei sein, können wir nicht uns genau, aber es ist genau das, dieser Wunsch, sich dem Deutschsein unverkrampft zu nähern, das hat halt auch einfach viel mit diesem kollektiven Trauma der deutschen Verführung, finde ich immer ein bisschen billig, aber vielleicht kann man es so beschreiben, durch die Emotion in der Kultur zu tun. Und es ist natürlich auch eine riesengroße kulturelle Lücke entstanden durch die ganzen migrierten Kulturschaffenden während der Nazizeit. Also jetzt, ob ein Schönberg oder ein Friedrich Holländer oder ein Wolfgang Korngold, den wir letzte Woche kurz hatten, das sind ja alles Leute, die dann emigriert sind. Auch Literaten, Leute aus der bildenden Kunst und so. Und das hat natürlich ein riesengroßes kulturelles Vakuum erzeugt. Und ja, also wie gesagt, ich glaube, es muss jede Generation für sich neu aushandeln. Wir haben da ganz klar unsere Prägung, glaube ich, durch die Zeit, in der wir sozialisiert sind und unser Verhältnis zu deutscher Kultur. Genau, ich wollte dem nur nochmal nachfühlen, was denn jetzt eigentlich was das jetzt mit dieser Deutschtümelei auf sich hat.
Ja, ja. Ist ja auch interessant, also wäre eigentlich interessant, wir sind ja nun mal ein bisschen, genau wie du schon sagst, verhaftet in so einer Sozialisation der Popkultur unserer jungen Jahre und so. Es wäre ja interessant zu wissen, wie es für Leute ist, die halt sozusagen zu dieser Zeit 2006 an Popmusik herangeführt wurden, ob die da eine grundlegend andere Haltung zu haben oder eine andere Sicht auf die Sache.
Ja, und das ist aber vielleicht was jetzt auch passiert mit bisschen das, was wir letztes Mal hatten mit dem DDR-Kram. Das, was man so als Ostalgie beschreibt. Weil ich glaube, die Bewohner der neuen Bundesländer haben ja nochmal so ein zweites Trauma. Dadurch, dass die das Gefühl hatten, nach 1989, 90 ist quasi auch deren kulturelle Identität in Frage gestellt. Da gibt es ja, glaube ich, genau dasselbe, denselben Beigeschmack oder natürlich in anderer Qualität, aber so ein, dann die Wiederentdeckung von so DDR-Musik oder sowas, ne? Da gibt es ja auch so ein Abarbeiten.
Ich habe das.
Ja, genau. Die sogenannte Ostalgie wurde das irgendwann genannt
und so.
Also das, genau, da war auch so eine Rückbesinnung auf, das hatten wir. Denn da alles und so, das gab's da natürlich in anderer Form irgendwie auch. Und in beiden Fällen, und das passiert halt bei so Tribute-Programmen und Cover-Programmen halt einfach öfter, genau, überkommt mich so ein Gefühl oder so ein Fragezeichen. So, warum wird das gemacht? Und wahrscheinlich durch die Sozialisation popkultureller Natur, die wir halt irgendwie haben, bin ich dem halt einfach so ein bisschen kritisch.
Ja.
Also automatisch kritisch gegenüber, so also eine leichte Allergie.
Ja, ja, klar.
Befällt mich da. So, ja.
Und es bleibt einfach dabei, ich meine, da haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, hier Jan Johansson mit dieser Schweden-Jazz-Platte. Mhm. Sowas hat in Deutschland einfach einen anderen Beigeschmack, wenn ich jetzt in Mond ist aufgegangen verjazze.
Ja, das kannst du nicht bringen, genau.
Ja.
Ja, ist schon interessant, dass man den Skandinavien total durchgehen lässt. Also diese Volkstümelei.
Ja, ja, klar.
Ja, natürlich, einfach, hat natürlich was mit der Geschichte zu tun, so, aber es ist ja, trotzdem könnte man da ja auch kritisch dem gegenüberstehen, so, aber da sage ich auch so, ach, ja, das sind doch gute Lieder.
Ja, ja.
Kann man machen und so, ja.
Genau, also, ja, aber dem, da drunter liegt ja anscheinend so ein Bewusstsein von, Moment, wenn ihr euch jetzt hier so auf die deutsche Kulturgeschichte oder so deutsche Tradition
beruft, wenn ihr Kultur macht, die sich darauf beruft, dann landen wir irgendwie schnell wieder vielleicht in so einem Blut- und Boden-Ding und dann ist das irgendwie wieder Nährboden für rechtsnationale Ideologie, also eine berechtigte Angst und auf der anderen Seite anscheinend eine ganz starke Sehnsucht, ja, ne? Und in diesem Spannungsfeld bewegen wir uns hier und ich wollte das einfach nur mal beschreiben, jetzt gar nicht groß analysieren oder sagen, das ist gut, das ist schlecht. Ich glaube, es geht eher so um so ein Bewusstsein dafür, dass das so ein bisschen so ein Spannungsfeld ist, in dem wir uns da bewegen. Ich habe übrigens dann nochmal, Kohli hat uns ja auch so eine Doku geschickt, die habe ich noch nicht geguckt, über Ostmusik. Ich habe aber letzte Woche dann vermehrt so Amiga-Playlisten gehört und mich nochmal ein bisschen so in dieses Ostrepertoire reingehört. Hab da, finde da wirklich viele Sachen ganz toll. Was ich nicht kannte bisher, das ist auch nochmal eine Empfehlung für dich als alten Hip-Hop-Fan. Es gibt die Electric Beat Crew, sagt dir das was?
Nee.
Das ist eine
DDR-Rap, oder?
Eine DDR-Rap. Die haben nämlich die einzige englischsprachige Hip-Hop-Platte der DDR veröffentlicht. Electric Beat Crew. Das ist wirklich, das hat was schaurig Schönes. Ich finde also musikalisch echt ganz fetziger Beat und aber wirklich so ein interessantes Englisch, was da gesungen wird. Ja. Also ich möchte jetzt die westdeutschen Hip-Hopper da nicht rausnehmen. Da ist ja auch in der Frühzeit des westdeutschen Hip-Hops, da gibt es ja auch skurrilste Flows und Texte und so. Das hat ja teilweise wenig zu tun mit dem Niveau, sage ich mal, was so Hip-Hop-Texte der Gegenwart haben zu tun. Aber das ist eine absolute Hörempfehlung, da nochmal reinzuhören bei der Electric Beat Crew. Reinzuhören. Ich hatte da viel Spaß mit. Ich habe das so im privaten Rahmen auch mal versucht, nochmal vorzuspielen, kam so mittelgut an, aber ich hatte viel Freude dran. Also, das nochmal ein kleiner Anspieltipp zum Thema DDR-Musik.
Ja, ich fand es schon auch in der Popkultur jetzt so um den Brexit rum, fand ich das immer auch interessant, dass es dann trotzdem viel so Promo gab, dann doch über Herkunft, also auch von europäischen Bands, auch Skandinavien und so, dass das dann doch immer wieder ein Thema ist. So. Und das ist, da denke ich so in so einer Zeit, wo irgendwie junge Leute machen Popkultur, keiner von den jungen Leuten haben was von so nationalistischen Tendenzen und wenn dann das Ergebnis der Brexit ist, der uns irgendwie alle einfach nur nervt, so, dann denkt doch mal drüber nach, ob das jetzt unbedingt das Thema sein muss, so, auch wenn ihr natürlich vielleicht geschichtlich nicht so behaftet seid wie wir in Deutschland, so, ob das wirklich das Thema sein muss, was man halt als Promo irgendwie raushaut, so. Also habe ich dann doch hin und wieder kritisch hinterfragt, so muss ich also auch bei Bands aus anderen Ländern als aus Deutschland, weil ich finde gerade so Popkultur hat ja einfach was wahnsinnig und das ist ja, das habe ich öfter gesagt, vor allem Jazzkultur und Popkultur, aber so man hat ja was wahnsinnig interdisziplinäres, über Ländergrenzen hinweg funktionierendes eigentlich, ne, das ist, dann gibt es sogar die Popsprache Englisch. Ich finde, da ist es dann einfach nicht so richtig wichtig, so wo man eigentlich herkommt. Und zu der Zeit hat mich das tatsächlich auch ein bisschen genervt. Da war ich aber, keine Ahnung, ja, wenn ich jetzt Jan Johansson Schweden-Lieder spielen höre, verzeihe ich dem mal tatsächlich immer noch
alles. Das ist dann, wie gesagt, wir haben da eine andere Verbindung mit. Wir haben, in Deutschland erfreut sich größter Beliebtheit Italo-Pop. Also so ein Exotismus. Ja. Französischer Chanson. Skandinavische, was weiß ich, Winterromantik und sowas. Das ist alles gar kein Problem. Nur das eigene kulturelle Erbe ist auch aus gerne auch guten Gründen einfach sehr belastet. Das wollte ich immer nur nochmal so ins Gedächtnis rufen und ein bisschen nochmal nachvollziehen, wo das vielleicht herkommen könnte. Auch übrigens nochmal kleine Randnotiz dazu, nachdem dann, ich weiß nicht, ob ich das an anderer Stelle schon mal gesagt habe, aber nachdem dann nach Ende des Kalten Krieges, also nach der deutschen Wiedervereinigung, quasi sich die Welt in Deutschland in den Armen lag, keimte ja plötzlich eine Musikkultur in Deutschland auf, die hier sehr präsent wurde, nämlich der deutsche Techno. Und das ist halt auch total interessant, dass wir es auch hier wieder mit Maschinenmusik zu tun haben, sehr maschineller Musik, die sich gar nicht bezieht irgendwie auf deutsche Romantik und Klassik oder vielleicht also nur auf tiefer liegenden Ebenen und dass das auch Musik ist, die ohne Text ist oder ohne Text funktioniert. Mhm. Was auch total interessant ist, dass in einer Zeit, wo quasi ein Kampf der Ideologien beendet ist, zumindest vordergründig, eine textfreie Musik, die von Maschinen gemacht ist, den Zeitgeist komplett bedient, ist, finde ich, auch symptomatisch. Und macht
ist symptomatisch.
Ja, und macht auch Techno und die Love Parade als Demonstration, quasi als Techno-Demonstration, auch wieder auf einer tiefer liegenden Ebene total politisch.
Ja. Ja, es ist ja auch interessant, dass das die Musik ist, die im Ausland als aus Deutschland kommt, am ehesten angenommen wird. Musik aus Deutschland kommt, ne? So, ja. Sowohl diese Musik als auch natürlich irgendwie romantische, also klassische Musik oder neoklassische Musik funktioniert ja auch im Ausland. Deutlich besser als jetzt popkulturelle, rein popkulturelle Inhalte aus Deutschland, die vielleicht Englisch singen oder so. Da gibt's ja wirklich wenig Beispiele. Milky Chance fällt mir da ein oder so.
Ja.
Aber interessant ist, dass ja Techno aus Deutschland kommt, ja wirklich ein Exportschlager geworden ist.
Ja, absolut. Und da lässt sich ja wirklich auch ein kultureller Bogen nachvollziehen, quasi von Metropolis über die VW-Werke zu Karlheinz Stockhausen über Kraftwerk zum deutschen Techno.
Ja, und also, offensichtlich erkennt man es als authentisch deutsch an, oder?
Ja.
Also in so popkulturellen Idiomen, dass man irgendwie sagt, so, das ist irgendwie das nehmen wir denen ab. So,
ja.
Das wollen wir hier auch haben. So, das ist doch interessant. So,
ja, ne? Genau, weil das irgendwie was in der deutschen Kultur unverfänglich, sich so quasi als kulturelle Tradition durchgezogen hat. Sehr gut.
In Skandinavien gab es Songwriter noch und nöcher, die auch international bekannt waren, Popbands sowieso.
Ja.
Also aus Deutschland gibt es echt so wahnsinnig wenig, aber dann halt so auch in diesem Techno-Segment und genau, in meinem Feld halt auch wirklich viele Leute, die irgendwie international spielen können und so, das ist schon interessant, so dass das dann halt und das alles ohne Text. So.
Ja.
Ja. Und ja. Genau, was ist die Verbindung zwischen Techno und Neoklassik? Also eigentlich ja auch, oder Klassik, also das bezieht sich beides irgendwie so auf technische Herausforderungen, könnte man das so sagen? So.
Naja, es ist beides
oder ist
instrumental.
Das, dann, das eine ist beides instrumental, das eine hat diese romantische Komponente, die sowieso irgendwie vielleicht als authentisch deutsch angesehen wird, so keine Ahnung.
Ja. Ja.
Aber es schreit ja wirklich kein Hahn nach der nächsten heißen Indie-Band aus Deutschland. Es ist ja wirklich einfach wurscht.
Ja. Ja, ja, ich würde sagen, aber da haben wir uns doch schon wieder richtig wund gequatscht. Haben wir da noch irgendwas, um den Podcast auf einer heiteren Note zu enden?
Genau, ich wollte nochmal auch einen Nachtrag liefern zum letzten Mal.
Ja.
Zum letzten Mal. Nämlich, du meintest nämlich, und da waren wir uns kurz so ein bisschen einig, wir finden Jam-Sessions ja gut, weil sie nicht so viel wollen. Und da habe ich nochmal drüber nachgedacht und dachte so, nee, eigentlich wird eine Jam-Session doch erst dann auch wirklich interessant, wenn sie dann auf einmal doch was will. So. Und als halt vorher vielleicht sich niemand vorgenommen hat, so, aber auf einmal in der Session einfach ein Gefühl entsteht von, hier ist ja vielleicht dann doch irgendwas wirklich sehr interessant. So, also es gibt so Momente, die können auf so Sessions entstehen, das ist selten so, aber dann sind ja auch alle high und dann finde ich, dann ist diese Bezeichnung, ja, die will ja eigentlich nichts, sondern man will nur so ein bisschen zusammen spielen und das trifft es irgendwie auch nicht. So, also da habe ich nochmal drüber nachgedacht. Das fand das stimmte nicht mit dem überein, warum ich auf eine Jam-Session gegangen bin früher. Ich habe da schon nach wirklich irgendwas gesucht, was ja irgendwann irgendwie doch irgendwie mehr will, als nur kurz mal ein bisschen Jam. So. Aber das, da wollte ich nochmal widersprechen.
Ja, 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 ja. Also ich glaube, es ist nur die so ein bisschen das Informelle der Jam-Session. Das meine ich, glaube ich, so ein bisschen. Das will nicht so viel. Da wird kein Plakat gedruckt, keine aufwendige Beleuchtung, keine Show, nichts Durchinszeniertes, sondern quasi so dieses.
Ja, und man kann es sich auch nicht vornehmen. Also das ist ja der genau. Unterschied. Man kann sich daran nichts vornehmen, dass man hier heute irgendwie was reißt oder so, sondern entweder passiert es oder nicht.
Ja. Ja,
das stimmt natürlich. Genau, jetzt wolltest du was Heiteres.
Ach, so heiter weiß ich gar nicht.
Wir lassen das mal mit den heiteren Noten. Man kann auch nicht immer Party machen am Ende eines Podcasts. Oder?
Also, gut, dann würde ich sagen, belassen wir es dabei für diese Woche.
Ja.
Und wir sehen uns dann mit halbverminderten Grüßen wieder in der nächsten Woche, richtig?
So ist es.
Genau. Okay.
Mach's gut.
Auf Wiedersehen.
Ciao, ciao, Leute.
Tschüss. Ciao, ciao.